und herzlich willkommen zurück in unserer Sonderserie Planning for Futures vom BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in dieser zweiten Folge unserer dreiteiligen Serie spreche ich mit Martin Bildstein von der Firma Kinexis über Lieferkettenplanung in Echtzeit. Sehr interessant, was heutzutage alles möglich ist. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, herzlich willkommen zurück im BVL Digital Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Boris, ich freue mich, dass ich dabei bin. Besten Dank.
Gerne. Martin, unsere Podcast-Folge heute ist ja Teil einer dreiteiligen Serie zum Thema Supply Chain Planning for Futures. Es dreht sich also alles ums Thema Lieferkettenplanung. Und ich glaube, dafür hätten wir uns wahrscheinlich kein besseres Jahr ausdenken können als das Jahr 2020. Denn ich glaube, spätestens jetzt sollte jede oder jeder Lieferkettenverantwortliche und jede Geschäftsleitung begriffen haben, dass die Art und Weise, wie Unternehmen ihre globalen Lieferketten planen, absolut überlebensnotwendig ist. Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Welt geändert, sodass man nicht mehr von Business as usual sprechen kann? Und das vor allem nicht erst seit diesem Jahr.
Da gibt es eine Menge Dinge. Zum einen ist es so, dass man generell sagen kann, Störungen in Supply Chains hat schon immer gegeben, gerade in den letzten Jahren, weil globale, komplexe Supply Chains, wie wir sie heute haben, generell anfälliger für Störungen sind, weil sie wesentlich länger sind als noch vor 30, 40 Jahren. Dann könnten wir sagen, es gibt Störungen wie Covid-19, die jetzt wie ein Brennglas wirken oder dadurch, dass Covid-19 so lange andauert und auch so viele Schwankungen hat, dadurch, dass Neuinfektionen steigen und dann wieder sinken und dann wieder steigen, was immer wieder Auswirkungen auf Produktionen hat, auf Lieferungen hat und auf andere Dinge, ist es bewusst geworden, wie schwerwiegend Störungen sich für Unternehmen auswirken können. Wir können nicht sagen, es hätte nie Störungen gegeben. Es hat schon immer Störungen gegeben. Hurricanes, Hafenstreiks, Handelskriege, Brexit, Waldbrände. Es gibt immer mehr davon. Nur Covid-19 war jetzt eine solche Ausnahme, dass es jetzt halt auch selbst bei CEOs angekommen ist, die halt die Frage gestellt bekommen, was machen wir das nächste Mal, um zu vermeiden, dass wir hier in Stockouts oder in andere Probleme rennen.
Und du hast ja eben gehört in der ersten Episode, die ich mit und das erste Gespräch, was ich mit Kai Althoff geführt habe, da ist das Stichwort Concurrent Planning häufig wieder aufgetaucht. Was verbirgt sich genau dahinter? Also diese neue Art und Weise, wie man Lieferketten plant. Concurrent Planning, da gibt's glaube ich keinen super tollen deutschen Begriff. Also so gleichzeitig in Echtzeit. Was verbirgt sich hinter Concurrent Planning genau?
Concurrent Planning ist ein guter Ansatz, wie man diese Störungen und Unterbrechungen in der globalen Supply Chain wesentlich besser managen kann und richtige Lösungen für diese Probleme finden kann, als das bisher möglich war. Um den Ansatz von Concurrent Planning besser zu verstehen, schauen wir uns am besten erstmal den herkömmlichen SNOP-Prozess an, so wie Unternehmen das heute machen. Also SNOP ist ein Schlüsselmanagement-Prozess auf Grundlage von Nachfrageprognosen, Kostenfaktoren, Risikoprofilen und strategischen Zielen legt er halt fest, wie viel von welchen Produkten hergestellt werden sollen, wo sie hergestellt werden, an welche Märkte oder Kunden sie wann geschickt werden sollen. Und um das ordnungsgemäß durchzuführen, gibt es halt einzelne Planungsbereiche, um Nachfrage, Angebot, Bestand so gut wie möglich zu planen. Jetzt liegt es auf der Hand, dass all diese spezifischen Planungsbereiche stark voneinander abhängig sind. Ja, Kapazitätsplanung und Lagerbestand hängen ebenso voneinander ab wie Lagerbestandsplanung oder Prognoseplanung. Mhm. Und SNOP, dieser Prozess, hilft nun, diese Interdependenzen zwischen den einzelnen Bereichen zu überwinden, indem die Planungssysteme hintereinander kaskadiert werden. Mhm. Im Prinzip heißt das, es beginnt mit der Planung der Nachfrage und den Prognosen. Die Ergebnisse werden dann den Supply-Planern übergeben, die Daten dann für ihre Planung verwenden. Die haben allerdings manchmal Rückfragen, die sie den Kollegen von der Nachfrage dann entsprechend stellen. Und dann müssen Anpassungen vorgenommen werden. Und dann geht der Prozess weiter zum nächsten Planungsbereich und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist ganz klar, das braucht Zeit. In der Praxis dauert so ein SNOP-Prozess irgendwas zwischen 2 und 8 Wochen, je nach Komplexität und Unternehmen, basiert auf den Zahlen und KPIs zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und in der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen läuft so ein SNOP-Prozess einmal im Monat. Dann wird er dann ausgeführt, was dort geplant wurde. Aber leider, wie wir ja gerade festgestellt haben, haben sich die Zeiten geändert. Mhm. Wir haben immer mehr Störungen, die immer häufiger auftreten. Die Störungen werden immer größer. Und eine 4 Wochen dauernde Planung, das dauert einfach viel zu lange, um auf was Unvorhergesehenes zu reagieren. Selbst wenn es nur Zollverzögerungen in irgendeinem Hafen sind, am anderen Ende der Welt, kann ich das nicht in der SNOP-Planung eben einfach dann berücksichtigen und umplanen. Und diese Starrheit führt halt zu viel Firefighting in Supply Chains. Das heißt, da wird dann halt viel manuell gearbeitet, um diese Probleme zu lösen. Zusätzlich hat man nicht gleich einen Ausblick auf den Zusammenhang zu finanziellen Auswirkungen. Also was bedeutet das, wenn da eine Störung auftritt oder so eine große Störung auftritt, was bedeutet das für Umsatz, für Marge, für bestimmte Kunden, für die Produktion? Und es geht darum, wie kann ich damit besser umgehen? Und ein Mittel dazu ist dieses Concurrent Planning, das uns hilft, eben sofort zu reagieren. Sofort, wenn was auftritt, über alle Bereiche gleichzeitig neu zu planen. Das heißt, weg von diesem kaskadierten einen Bereich nach dem anderen, sondern gleichzeitig für alle Bereiche Auswirkungen zu sehen, auch finanzielle Auswirkungen zu sehen, aber auch die Möglichkeit zu haben, das ist ein Teilbereich vielleicht oder ein Add-on von Concurrent Planning, hunderte von What-If-Szenarien zu machen, in Echtzeit, über die ganze Kette zu kalkulieren, was ist denn die beste Alternative? Weil es nützt nicht, und das auch dann gleichzeitig zu planen, es nützt nicht nur zu wissen, dass da was passiert, sondern ich muss ja besonders wissen, was ist jetzt schnell für mich die beste Alternative? Wenn ich vielleicht dazu noch ein leichter verständliches Beispiel aus einem anderen Bereich bringen darf. Boris, ist das möglich?
Mhm. Ja. Also, ja, gerne.
Wenn wir durch unsere aktuelle tägliche Volatilität in unseren Versorgungsketten steuern, können wir das mit dem Fahren von einem Auto von A nach B vergleichen und dass wir sicherstellen wollen, dass wir rechtzeitig an unserem Ziel ankommen. Und das tun wir, indem wir auf alle Dinge um uns herum reagieren. Mhm. Du kannst alleine mit deinem Auto fahren, weil du volle Kontrolle hast über Sicht, über Ton, Geräusche. Außerdem hast du die Fähigkeit, Geschwindigkeit, Richtung aufeinander abzustimmen, in die richtigen Gänge zu schalten. Und das alles tust du gleichzeitig, eben concurrent. Mhm. Und nur weil du es gleichzeitig tust, bist du in der Lage, entsprechend schnell zu reagieren und auch sicher anzukommen. Mhm. Als Menschen sind wir generell für gleichzeitiges Denken ausgelegt. Also wir planen, wir fühlen, wir sehen, wir handeln, wir reagieren auf die Dinge um uns herum, wenn sie sich ändern. Und wenn wir das Prinzip in den gegenwärtigen Versorgungsketten-Situationen anwenden können, dann sind wir halt in der Lage, schneller und viel intelligenter auf Störungen zu reagieren. Wenn wir den SNOP-Prozess, so wie er jetzt aussieht, auf das Autoszenario anwenden, dann kannst du das Problem ganz leicht erkennen. Stell dir einfach vor, da sitzen jetzt 4 oder 5 Personen im Auto, das von A nach B fährt, Fahrer 1 lenkt, Fahrer 2 schaut und gibt Anweisungen, Fahrer 3 hat einen Fuß auf der Bremse, Fahrer 4 Fuß auf dem Gas und der 5. kümmert sich um die Gänge. Ja, also sie sind zwar immer noch in der Lage, das Auto von A nach B zu fahren, aber da sie das nicht gleichzeitig mit gleichzeitigem Denken und Handeln übereinstimmend ausführen können, ohne einen Unfall zu haben, machen die halt eine Pause, überlegen sich, wie sie die nächsten 100 Meter fahren die, machen dann wieder eine Pause. Und diese Art von kaskadierter Planung, die in den 90er Jahren halt entwickelt und eingeführt wurde, adressiert eben nicht die Notwendigkeit, schnell und umfassend reagieren zu können, wie das heute notwendig ist. Und wer heute das Problem der Geschwindigkeit am besten löst, der hat halt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Das ist ein super anschauliches Beispiel. Das klingt auch total intuitiv, also es macht komplett Sinn, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Dann ist natürlich die Frage, warum hat man das nicht intuitiv in der Vergangenheit schon so gemacht, dieses Concurrent Planning? Was stand da bisher im Weg, um das so aufzuzäunen, das Problem?
Das Problem, was bisher besteht und was teilweise auch heute noch besteht, ist ganz einfach, dass die notwendige Datenbank dafür nicht da war. Also wenn ich jetzt an Kinexys denke und das, was wir tun, wir haben dieses System des Concurrent Planning von Grund auf entwickelt. So, natürlich benutzen wir AI und ML, In-Memory Computing, um das Ganze schnell und besonders gut zu machen. Aber das Herz dieses ganzen Systems des Concurrent Planning ist eine von uns selbst entwickelte Datenbank. Und diese Datenbank haben wir nicht aus Spaß entwickelt, sondern aus dem einzigen Grund, so eine Datenbank gibt es nicht. Gab es nicht, als wir angefangen haben, und gibt es auch heute nicht, die diese gleichzeitige Always-on-Planung in Echtzeit möglich macht. Denn die Datenbank selbst verbindet alle unterschiedlichen Objekte miteinander entlang der gesamten Supply Chain und verbreitet dann Änderungen automatisch. Sobald neue Daten eintreffen, sobald sich Änderungen ergeben, werden die entsprechend automatisch entlang der ganzen Objekte verteilt. Und ohne diese eigene Datenbank ist Concurrent Planning nicht möglich. Ja, man kann vielleicht mal ein Szenario rechnen, aber du kannst nicht ermöglichen, dass mehrere hundert Planer weltweit gleichzeitig über die komplette Supply Chain hinweg What-If-Szenarios entwickeln und man gleichzeitig auch Auswirkungen für jeden einzelnen Bereich sieht. Das geht halt nur mit dieser Datenbank.
Ja, das heißt, selbst wenn Unternehmen das heute realisieren würden, dass der herkömmliche S&OP-Prozess irgendwie überholt ist, nicht mehr funktionieren würde, sondern man muss das zeitgleich machen, mit allen Teams involviert, die sozusagen an derselben Datenbasis arbeiten, könnte man es nicht von heute auf morgen, weil man braucht eine entsprechende Datenbank, die das Ganze zusammenzieht, richtig? Also man braucht die richtigen Tools dafür.
Ja, ich sage nicht, dass der S&OP-Prozess überholt ist. Es gibt also durchaus die Möglichkeit, den S&OP-Prozess so zu lassen, wie er ist, weil du brauchst diese regelmäßige Planung für Strategie und du brauchst nicht deinen ganzen SOP-Prozess über den Haufen werfen oder die ganzen Applikationen, die du heute nutzt. Du kannst einfach zum Beispiel dieses Concurrent Planning als Add-on dazu nehmen. Das, was Gartner beschreibt als SNOE, der Execution-Teil dabei. Also es gibt durchaus auch Kunden von uns, die ihren ganz normalen SNOP-Prozess haben und den auch so laufen lassen. Und dann halt Concurrent Planning benutzen, um die ganze Zeit innerhalb dieser 4 Wochen abzudecken. Also was ihnen entsprechend fehlt, diese kurzfristige Sicht auf Änderungen, diese ganzen Dinge, die passieren, um zu reagieren, das kann man hier auch machen. Da gibt es mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Also der SNOP-Prozess an sich ist weder schlecht noch verkehrt. Das kann man anders lösen, aber man muss nicht das Rad komplett neu erfinden, wenn man in dieses Concurrent Planning eintauchen will.
Das ist ein wichtiger Hinweis, denn oftmals kann der Gedanke entstehen, dass man das, was man über Jahre hinweg so mühselig aufgebaut hat, dass man jetzt alles aus dem Fenster werfen muss und von vorne anfangen muss. Das ist also definitiv nicht der Fall, sondern man kann sozusagen die existierenden Systeme so lassen, wie sie sind, aber halt verbessern mit so einer Art Datenbank, die das Ganze zusammenzieht.
Genau.
Ja, du hattest eben schon mal angedeutet und erwähnt, was für Technologie dahinter steckt, die diese Gleichzeitigkeit, diese Echtzeit überhaupt möglich macht. Ich vermute, dass da in den letzten Jahren viel auf der Technikseite auch möglich geworden ist, das so in den 90er Jahren gar nicht möglich war, oder?
Das weiß ich nicht. Also wir haben zumindest, auf der einen Seite müsste ich sagen, nein, weil so eine Datenbank gibt es bis heute nicht, eine vergleichbare, die das eben leisten kann. Es kann auch durchaus damit zusammenhängen, dass das Problem noch nie so dringend sichtbar geworden ist wie jetzt während der Covid-Zeit. Das wird ein Faktor sein. Aber natürlich sind auch wir technisch weiter vorangeschritten, wobei die Entwicklung dieser Datenbank schon in den 90er Jahren begonnen hat. Also es ist jetzt nicht, was wir in den letzten 3, 4, 5 Jahren auf den Markt gebracht haben oder entwickelt haben, sondern das ist wirklich über die Zeit gewachsen.
Ja, und diese In-Memory-Technik ist, glaube ich, noch ein interessanterer Aspekt, der im Laufe der Zeit so dazugekommen ist und immer ausgereifter und besser wurde, glaube ich, ne?
Ja, das stimmt, wo es einfach nur darum geht, wie schnell Transaktionen von Rechnern durchgeführt werden können. Und das geht halt bei In-Memory-Computing am schnellsten.
Und wir hören ja in der dritten Folge unserer Serie noch ein bisschen spezifischer von Ford, von David Thomas, der über 30 Jahre bei Ford gearbeitet hat und da unter anderem auch diesen Planungsprozess komplett neu aufgestellt hat. Da freue ich mich schon drauf, dass wir das nochmal diskutieren können nachher. Aber kannst du uns vorweg schon mal ein paar kurze kleine Kundenbeispiele geben von Kunden, die eure Technologie nutzen und wie die diese Problematik lösen?
Gerne. Es gibt ein gutes Beispiel von Procter & Gamble, die Concurrent Planning eingesetzt haben und denen Concurrent Planning in manchen Situationen schon sehr geholfen hat. Für Procter & Gamble war es ein ganz entscheidender Punkt in ihrer digitalen Transformation, als sie sich mit Hurricane Irma konfrontiert sahen, der da auf die USA zugekommen ist, das war schon 2017. Und Procter & Gamble hat dann über die Wettervorhersagen den Weg des Hurricanes sich angesehen. Und sie haben dann die What-If-Szenarien und Möglichkeiten von unserer Lösung halt genutzt und dann geschaut, welche Produktionsstandorte, welche Distributionszentren, welche Lieferanten auf dem Weg des Hurricanes liegen, als auch welche Bestände und Supply Chain Assets sich dort befinden können. Die Planer haben dann jeweils innerhalb von wenigen Minuten Szenarien entwickelt, was passiert, wenn sich der Hurricane weiter nach links oder weiter nach rechts bewegt oder die Richtung entsprechend ändert und welche Auswirkungen das hat und was dann die besten Pläne sind, um das Geschäft am Laufen zu halten und sicherzustellen, dass Kunden bedient werden. Diese Pläne werden dann oder wurden dann entsprechend jeweils direkt umgesetzt. So konnten sie rechtzeitig auf Produktionsstandorte und Lieferanten umstellen, die die Versorgung von Material sichergestellt haben und weniger durch den Hurricane beeinträchtigt wurden. Und außerdem konnten sie ihre Bestände neu ausrichten, sodass sie direkt nach dem Sturm mit den dann dringend benötigten Produkten, die man dann braucht, oder die die Menschen dann vor Ort brauchen, die entsprechend liefern konnten. Natürlich sind auch hier Standorte betroffen worden, die auf dem Weg des Hurricanes lagen und die sind beschädigt worden. Aber das Geschäft an sich wurde aufrechterhalten. Die Versorgung wurde sichergestellt, die richtigen Waren waren am richtigen Ort und alle Kunden wurden zu deren Zufriedenheit bedient. Der CFO von Procter & Gamble hat in dieser Zeit in der Supply Chain nachgefragt, ob sie eine offizielle Meldung rausgeben müssen, aufgrund des Hurricanes, des entsprechenden Einfluss auf Umsatz und diese Dinge hat. Aber das Supply Chain Department konnte hier sagen, nee, wir haben alle Möglichkeiten geplant, alle Geschäftskontinuitätspläne liegen vor und wir können sicherstellen, dass wir trotz Hurricane die richtigen Produkte in der richtigen Qualität, Menge, Zeit und Kosten am richtigen Ort liefern können. Und das war einer der ganz, ganz wenigen Unternehmen, die das konnten. Das ist ein Beispiel davon.
Ja, interessant. Consumer Goods, interessantes Beispiel. Ich habe gerade ein Gespräch geführt für den BVL Digital Podcast mit Peter Gebhardt von HIP, der auch dann mit der Krise zu kämpfen hatte, der sehr eindringlich erklärt hat, wie bei ihm die Engpässe aussahen während dieser Corona-Krise. Mhm. Sicher auch nochmal ein Kandidat für euch. Gibt es noch andere Beispiele aus anderen Industrien, die interessant wären?
Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Auch ich denke an Automotive, gerade in Europa mit Emissionsmanagement, also mit What-If-Szenarien und anderen Dingen halt zu berechnen, wie produziere ich und wie verkaufe ich, um innerhalb der Emissionsgrenzen für Flotten zu bleiben. Wir haben in unterschiedlichsten, wir haben viele Kunden in Life Science, in Automotive, Pharma, CPG, Industrial. Also das Thema Concurrent Planning oder die Philosophie an sich, dieser andere Ansatz ist halt überall da wichtig, wo Business-Kontinuität wichtig ist, wo man schnell auf Störungen reagieren will, um trotzdem weiter den Kunden zu beliefern oder beliefern zu können, aber auch um zu sehen, welche finanziellen Auswirkungen das auf entsprechendes Unternehmen hat. Mhm. Ich würde das gar nicht begrenzen auf bestimmte Industrie.
Ja, das klingt so alles sehr, sehr plausibel und sehr, sehr macht Sinn und ist logisch. Wenn ihr so mit Kunden sprecht, gibt es sicherlich auch Skeptiker. Was sind so traditionelle, erwartbare Argumente, die dagegen sprechen würden, sowas zu implementieren?
Naja, das
was ist das Häufigste, was du hörst?
Das haben wir schon oder wir planen schon. Oder wir haben die Planung schon optimiert. Ja. Wir optimieren die Planung seit 20, 30 Jahren. Und das ist auch so. Ja. Also was aber optimiert wird oder worauf bisher sehr, sehr viel Wert gelegt wird, wenn man an Supply Chain Optimierung denkt, ist auf Genauigkeit. Also es wird zum Beispiel investiert und optimiert im Forecasting, im Supply Planning, im Inventory Planning, im Transportation Planning, im Production Scheduling. Aber das sind halt immer nur die einzelnen Teilbereiche, in die investiert wird, in der Hoffnung, dass wenn ich überall hin auf 95% optimiert habe, müsste auch dann meine ganze Planung und meine ganze Kette optimiert sein. Das ist aber ein Trugschluss, weil diese Interdependenzen, von denen ich vorhin gesprochen habe, trotzdem bestehen bleiben. Und selbst wenn ich eine Forecast Accuracy von 99% habe, sind trotzdem noch die einzelnen Bereiche voneinander abhängig. Und das heißt, das Thema der gleichzeitigen Planung, wenn Störungen auftreten, ist somit immer noch nicht gelöst. Mhm. Und was das größte Problem ist, das größte Problem ist, halt diese neue Technik wirklich zu verstehen. Darum bringe ich gerne dieses Autobeispiel, weil es das am plastischsten
macht. Ja, das ist gut.
Wirklich den Unterschied zu verstehen, dass es eine ganz andere Philosophie ist. Weil sonst ist ja Planung kein, oder SNOP, das ist ein alter Hut. Also das machen wir seit den 90ern. Seit es vernünftige Computer gibt, haben Unternehmen SNOP. Aber es geht darum, das gibt es jetzt seit 30 Jahren. Vielleicht sollte man jetzt mal drüber nachdenken, was mit gleichzeitiger Planung anders werden kann und wo man da wirkliche Wettbewerbsvorteile erzielen kann, weil die Kunden, die das einsetzen, haben deutliche Wettbewerbsvorteile, wie du gerade bei Procter & Gamble an dem Beispiel sehen konntest.
Gibt es eigentlich auch häufig das Argument, dass Leute sagen, Mensch, wir machen gerade eine neue Implementierung vom neuen ERP-System, lass uns erstmal das machen, bevor wir was anderes machen. Ist das ein Argument, was du häufig hörst, dass Leute erst andere Projekte vorschieben, die wichtiger seien?
Nee, das ist immer ein Argument und das sollte man auch ernst nehmen, weil das sind immer halt große Projekte. Man sollte grundsätzlich Kunden immer ernst nehmen.
Ja. Guter Ratschlag.
Viele machen das leider nicht, aber ich denke, das ist wichtig. Was man überdenken kann, also wir hätten ein Weg, neue Dinge oder neue große ERP-Projekte zu machen, ist halt ein Full-Scope-ERP-Projekt neu zu fahren. Oder man kann sich überlegen, ob man nicht den MRP-Teil, also den Supply Chain-Teil, daraus löst und das über so eine gleichzeitige Planungslösung macht und dann den ERP-Teil, das Transaktionale, auch im ERP-Teil belässt. Dadurch kann es in manchen Situationen einfacher sein, ein neues ERP einzuführen oder auf S/4HANA zu wechseln. Also es gibt Situationen, das mag nicht immer der Fall sein, es gibt durchaus Kundenbeispiele und Situationen, wo es sich gelohnt hat, sowohl von Kosten als auch von Zeit als auch von Erfolg, erst so ein ERP-System wie das von Kinaxis Rapid Response zum Beispiel ist, aufzusetzen und dann die S/4HANA-Umgebung nachzuziehen.
Wie kompliziert und wie aufwendig und wie zeitaufwendig vor allem ist es normalerweise, so ein Concurrent Planning System zu implementieren?
Das ist eine gute Frage.
Abhängig, ne?
Ja. Einmal ist es ein...
It depends.
Nein. Einmal ist es ein Software-as-a-Service-Produkt. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn man eine komplexe digitale Transformation machen möchte mit Self-Healing Supply Chain, Digital Twin, Digital Transformation, Control Tower, so wirklich Full Scope, dann wird das nicht unter 12, 18, 24 Monaten gehen. Wenn man aber sagt, als Bestandteil, ich sehe mir das Concurrent Planning raus als Ergänzung zum SNOP, dann sieht das ganz anders aus. Wir haben, oder wenn man sich sagt, ich möchte einfach nur erstmal mich über Insights kümmern. Ich möchte sehen, welche Auswirkungen es hat. Hat manche Störung auf meine Supply Chain, dann ist das ein 6-Wochen-Projekt. Wenn ich anfangen möchte mit Concurrent Planning als solches, ist das irgendwo, kann das ein 12-Wochen- bis 6-Monate-Projekt sein. Es ist wirklich unterschiedlich, was der jeweilige Kunde in seiner Situation oder das jeweilige Unternehmen in der entsprechenden Situation gerade wirklich benötigt. Also ist für mich eine Reise. Ich finde diese Dinge nicht gut grundsätzlich. Dieses Big Bang, ja, wir machen jetzt alles auf einmal und da ist ein bisschen Change-Management-Prozess dahinter, weil es vielleicht eine neue Lösung ist, eine neue Umgebung. Ich bin mehr so der Freund, das wie eine Reise zu betrachten und das Step-by-Step anzugehen.
Macht Sinn. Gibt es Situationen, wo du sagen würdest, wenn du mit dem Kunden sprichst, mit dem potenziellen Kunden und du merkst irgendwie schon, okay, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, bringt erstmal euer Haus in Ordnung. Gibt es Voraussetzungen, gibt es bestimmte Situationen, wo du sagen würdest, das macht jetzt, so ein Concurrent Planning macht für euch noch keinen Sinn, ihr müsst erstmal andere Voraussetzungen erfüllen. Gibt es das auch?
Ja, das ist abhängig einmal von der Datenqualität. Datenqualität ist immer ein Thema. Ist die Datenqualität gut genug in einem Unternehmen, um so ein System einzuführen? Damit muss man sich beschäftigen. Und dann muss man gucken, ist die Supply Chain komplex genug? Wie häufig drehen sich Produkte? Es macht auch durchaus vielleicht nicht für jeden Sinn, Concurrent Planning zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Luxusgüter denke, ja, ist die Frage, habe ich jetzt ein Unternehmen, das hochpreisige Luxusgüter in geringer Stückzahl verkauft, ist die Frage, ob da Concurrent Planning Sinn macht. Ja, wenn ich aber jetzt an normalen Manufacturer denke oder an einen Hersteller denke, Automotive, Industrial, Life Science, Pharma, CPG, diese ganzen Dinge, dann ist natürlich die Frage, was ist die Datenqualität, was sind entsprechend für Systeme da, das muss man sich ja beim Einzelnen anschauen. Das kann ich so nicht so sagen, weil wir haben auch das System eingeführt bei Unternehmen, die bisher nur auf Excel geplant haben.
Okay.
Das hängt von wirklich vielen, vielen verschiedenen Faktoren. Das gibt es immer noch. Also es hängt von vielen, vielen verschiedenen Faktoren ab.
Ja, Datenqualität ist nochmal ein gutes Stichwort. Lass uns auch nochmal näher betrachten. Was sind so typischerweise Datenqualitätsprobleme, die du heute immer wieder siehst, die hier im Wege stehen könnten, die man erstmal beheben müsste, bevor so ein System Sinn macht?
Dateninkonsistenz. Also in unterschiedlichen Regionen für das gleiche Projekt viele, viele verschiedene Produktbezeichnungen, Produktnummern. Ja, dass ich viele, viele verschiedene regionale Systeme habe mit eigenen Metriken mit eigenen Daten, die nicht wirklich kompatibel sind, sodass man aufwendig irgendwelche Tabellen auch erstellen muss, die man dann matcht. Das ist auch möglich. Die Frage ist nur, wie lange dauert dann sowas? Wie hoch sind die Kosten dafür? Und sollte man, bevor man das dann versucht zu lösen, nicht erstmal das Projekt zurückstellen und sagen, nee, wir kümmern uns erstmal um die Datenqualität, bevor wir ein nächstes Projekt angehen.
Ja, du arbeitest ja wahrscheinlich auch immer mit verschiedenen Teams zusammen, ne, die da an einem Tisch sitzen und zu sagen und da zustimmen müssen, dass man sowas angeht. Ich hatte ja mit Kai Althoff von Forflow schon das Thema Change Management angesprochen. Würde ich mit dir auch gerne mal drauf eingehen, weil du bist noch ein bisschen dichter dran an dem Thema. Wie schwierig ist es, so ein großes, komplexes Unternehmen, das global tätig ist, mit der globalen Lieferkette, mit verschiedenen Teams, die in verschiedenen Regionen sitzen, die sozusagen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam so ein Projekt durchzuziehen?
Schwierig. Das ist immer schwierig.
Ja. Das war eine rhetorische Frage. Ja.
Danke. Nein, das ist immer schwierig, weil jede Art von Veränderung ist erstmal was man nicht möchte. Der Mensch möchte keine Veränderung grundsätzlich, was auch okay ist. Die Frage ist jetzt auch hier wieder, was macht man? Wenn wir über digitale Transformation reden, heißt es ja nicht nur, dass man möglichst manuelle Prozesse digitalisiert oder Prozesse optimiert, sondern auch, dass man Organisationsformen hinterfragt oder neu aufstellt und Prozesse verändert. Mhm. Wir ermöglichen, wenn wir irgendwo mit unserem System hinkommen, End-to-End-Transparenz. Das Ding ist always on. Es wird gleichzeitig geplant über alle Bereiche in Echtzeit, sodass man sich zumindest die Frage stellen kann, macht es vielleicht Sinn, die Organisation im Bereich der Planung so zu ändern, dass die Planer nicht nur in lokalen Teiloptimierungen sitzen, sondern dass die Planungsorganisation eher so aufgestellt ist, dass es organisations- und funktionsübergreifende Verantwortlichkeiten gibt. Somit sie auch schneller und flexibler wird und nur kleine Teilplanungsbereiche in einzelnen Regionen lässt. Das trägt dazu bei, dass Concurrent Planning noch effizienter wird, dass der Wettbewerbsvorteil noch größer wird. Das ist nicht Voraussetzung, aber es macht einfach Sinn, weil es nochmal die positiven Eigenschaften von Concurrent Planning potenziert. Das bedeutet aber immer wieder, dass man Senior Executive Commitment braucht. Also das ist nicht eine Geschichte, die aus den einzelnen Planungsabteilungen verständlicherweise kommt, die damit zufrieden sind, wenn sie gleichzeitig planen können, wenn sie What-If-Szenarien unlimitiert haben können, wenn sie miteinander untereinander arbeiten können in einem System. Aber wenn man das voll ausschöpfen möchte, geht es halt darum, sich auch Organisationsformen anzugucken. Und darum ist es eigentlich auch ein Thema für C-Level, sich damit zu beschäftigen.
Ja, macht Sinn. Was sind denn so typischerweise so Metrics, die sich die Unternehmen selber setzen, um zu bestimmen, ob das System, wenn es implementiert ist, erfolgreich war?
Das hängt von der Problemstellung und von unterschiedlichen Situationen in Unternehmen an. Das kann sein halt, kann OTIF sein, es kann Revenue sein, es kann Bestand sein. Es ist wirklich völlig unterschiedlich. Es kann, wir reden unter anderem auch mit Customer Success oder Customer Fulfillment Abteilung, wenn es darum geht, Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen, die Verfügbarkeit der Produkte zu erhöhen. Das sind genauso Themen wie Cash. Ja, dann zu sehen, wie viel kann ich an Cash aus der Supply Chain heraus mehr bereitstellen. Es gibt wirklich da ganz unterschiedliche KPIs. Wenn wir uns auf reduzieren, ist halt meistens Revenue, Marge, das heißt, wie kann ich mit der Supply Chain die Margen beeinflussen, OTIF, Kundenzufriedenheit, das sind so die Hauptdinge hier.
Wenn man so einen kleinen Blick in die Zukunft wagst, ich habe das Szenario schon mit Kai Althoff besprochen, aber vielleicht auch mit dir, wo siehst du, wo sich die Reise hinbewegt? Wie werden sich solche Systeme, so wie sie heute im Einsatz sind, wie werden die sich in den nächsten 5, vielleicht bis 10 Jahren entwickelt haben?
Na, ich denke, es wird schon eine weitere Entwicklung hinsichtlich künstlicher Intelligenz, Machine Learning geben. Was wir dabei allerdings gerne immer sagen, ist, wir dürfen den Menschen dabei nicht vergessen. Also Self-Healing, Supply Chain, diese Begriffe, Digital Twin, es macht Sinn, bestimmte Aufgaben an künstliche Intelligenz und Machine Learning zu übergeben, wenn es darum geht, aus 30.000 verschiedenen Varianten etwas herauszukalkulieren. Wenn es allerdings und überall da, wo wir auf historische Daten zurückgreifen können, AI und ML mehr Anteil an diesen Dingen, an den Tätigkeiten hier zu geben. Aber wenn immer es zum Beispiel zu solchen Störungen kommt, fehlt in den, auch in den nächsten Jahren, wird halt der künstlichen Intelligenz noch der Kontext dazu fehlen. Das heißt, ein Planer, der das macht, der weiß halt, wenn ein Produktionswerk irgendwo ausfällt, welche Auswirkungen das haben wird und was es bedeutet und wo er am schnellsten entsprechend gegensteuern kann. Und das sind Dinge, die künstliche Intelligenz, so glauben wir, in den nächsten 15 Jahren noch nicht kann. So, es geht darum, das richtige Maß zu finden zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz und ML. Wir sagen, es ist erfolgreich nur, wenn beides zusammen vernünftig arbeitet. Aber das ist das, was ich am meisten sehe, dass wir wirklich in diesen Self-Healing-Bereich gehen, das, was Supply Chain automatisch softwaregesteuert selbst lösen kann, das wird auch hier gelöst werden. Und das wird weniger Excel sein und vielmehr komplett automatisierte Vorgänge.
Und momentan ist es ja aber auch bei eurem System auch noch so, dass Entscheidungsempfehlungen aus dem System kommen, die Entscheidungen aber selber noch von den Planern selber getroffen werden. Das heißt, ja, das System entscheidet selber nichts. Das wird vielleicht in der Zukunft dann auch eher Richtung Automatisierung gehen, dass Systeme eigenständig Entscheidungen treffen können, oder?
Das System, wenn man es lässt, könnte selbst entscheiden. Das ist diese Self-Healing-Komponente, das würde funktionieren. Mhm. Aber es ist überall so, dass immer noch jemand drüber guckt und dann den Knopf drückt, ja oder nein. Oder sich für ein anderes Szenario entscheidet.
So groß ist die Zuversicht dann doch noch nicht in die Technik.
Nee, das ist korrekt.
Gesonderweise. Ja. Super. Martin, vielen Dank für dieses Gespräch. Als nächstes geht es ja gleich weiter mit David Thomas von Ford. Und dann sprechen wir uns gleich nochmal wieder und hören uns das gemeinsam an und können das nochmal diskutieren. Also wer jetzt nochmal hören will, wie ein ähnliches System oder das System im Einsatz ist und mit welchen Herausforderungen Ford in der Vergangenheit zu kämpfen hatte und wie die Probleme gelöst wurden, der bleibt am besten dran und hört sich gleich David Thomas an von Ford.
Super, besten Dank.
Martin, vielen Dank und wir sprechen uns gleich weiter.
Danke. Bis später. Ciao.
So, das war die zweite Folge unserer dreiteiligen Sonderserie zum Thema Planning for Futures mit Martin Bildstein von Kinexis. Wer noch mehr über das Thema erfahren möchte, der sollte einmal auf der Webseite dieser Podcast-Serie vorbeischauen unter www.planningforfutures.de. 4 ist dabei die Zahl 4, planningforfutures.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Am 29. Januar 2021 gibt es auch ein BVL Digital Webinar zum Thema Planning for Futures. Auch dazu findet ihr Infos auf der Webseite. Hier bei uns geht es jetzt sofort weiter mit Teil 3 unserer Serie. Zu Gast ist David Thomas, der 38 Jahre bei Ford gearbeitet hat und dort unter anderem die Lieferkettenplanung entscheidend mitgeprägt hat. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis gleich, euer Boris Felgendreher.